Der interreligiöse Dialog. Vier Glaubensgemeinschaften an einem Tisch. Hören Sie in der folgenden Stunde den interreligiösen Dialog, heute zum Thema Frieden im Miteinander. Gerechtigkeit und Frieden aus der Perspektive von Bahaitum, Christentum, Islam und Judentum. Das ist ein spannendes und sehr aktuelles Thema. Menschen unterschiedlicher kultureller und religiöser Herkunft leben miteinander in Dithmarschen, aber auch nebeneinander. Trotz unzähliger Begegnungen im Alltag sind interreligiöse Kontakte nicht einfach und selbstverständlich. Im Netzwerk Interreligiöser Dialog in Dithmarschen treffen sich verschiedene Religionen an einem Tisch, um voneinander zu erfahren, zu lernen und Verbindendes in den Religionen zu entdecken. Aus aktuellem Anlass geht es diesmal um den Frieden im Miteinander. Die Gesprächsführung hat Axinia Gaul.
Ja, es ist möglich, verschieden zu sein und doch eine Einheit zu bilden. Wenn wir dieser Sehnsucht Raum geben, finden wir Lösungen für ein Miteinander, bauen Brücken statt Mauern. Mit diesem Zitat Doro Zachmanns haben wir 2018 den interreligiösen Dialog begonnen und wollen angesichts der weltpolitischen Lage heute in dem Wunsch, dass ein Miteinander, das Brücken zu bauen, dass Frieden möglich ist, Ausdruck verleihen und uns mit eben diesem Thema Frieden aus Sicht der großen monotheistischen Religionen widmen. Mein Name ist Axinia Gaul. Als Teil des Netzwerks Interreligiöser Dialog werde ich Sie durch diese heutige Sendung führen. An dieser Stelle darf ich ganz herzlich schon einmal unsere vier Referenten begrüßen, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Der interreligiöse Dialog in Heide, Dithmarschen, wurde als Idee vor etwa 4 Jahren im Rahmen interkultureller Zusammenarbeit von Angela Evers und Josefa Ahmad geboren und in größerer Runde ausgearbeitet. Er findet unter normalen Umständen 2-mal im Jahr als öffentliche Veranstaltung statt. Es geht uns um ein offenes, vorurteilsloses Miteinander und unser Ziel ist es, gegenseitiges Verständnis zu fördern. Statt des direkten Gesprächs oder der Diskussion auch mit dem Auditorium sind wir im Moment immer noch zum Abstandhalten aufgefordert, haben folglich das Format angepasst und erneut einen Audiobeitrag konzipiert. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Andreas Huballa und den offenen Kanal Westküste, der uns diese Möglichkeit bietet. Ein Dank gilt natürlich auch den Mitwirkenden im Vorder- und im Hintergrund und dabei seien die Mitwirkenden in alphabetischer Reihenfolge genannt. Das ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde, die Bahai Gemeinde Kiel, das Diakonische Werk Dithmarschen, die Evangelische Kirchengemeinde Heide, das Evangelische Frauenwerk Dithmarschen, die Flüchtlingsbeauftragte des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Dithmarschen, die Jüdische Gemeinde Kiel, die Katholische Kirchengemeinde St. Josef in Heide, die Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe des Kreises Dithmarschen, die Ökumenische Arbeitsstelle des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Dithmarschen, und der bereits erwähnte offene Kanal. Diese unsere Veranstaltungsreihe Verschiedene Religionen an einem Tisch soll Missverständnisse bzw. Berührungsängste abbauen und gegenseitigen Respekt fördern, auch Anknüpfungspunkte bieten, um ins Gespräch zu kommen. Auf den Frieden im Großen können wir keinen Einfluss nehmen, aber im Kleinen Freundlichkeit und Unterstützung an den Tag legen und anderen signalisieren. Es geht uns nicht um Bewertung oder Missionierung. Der Fokus liegt auf den Kerngedanken der beteiligten Religionen zu einem zentralen Thema, das in den an diesem Abend beteiligten 4 Religionen von Relevanz ist und das von uns vorab besprochen wird. Heute eben das Thema Frieden. Die Auftaktveranstaltung hat sich damals mit einer Art Grundgerüst befasst, auf dem seitdem aufgebaut wird. Wer sich für die vorherigen Themen interessiert oder eine Frage stellen möchte, kann sich gerne per E-Mail an Frau Evers wenden, die diese Frage dann der gewünschten Person zugänglich machen wird, zum Zwecke der Beantwortung. Wir nehmen auch gerne Anregungen, Themenwünsche oder auch eine weitere Religion in die Runde auf. Auch in diesem Fall eine E-Mail an Frau Evers an evers@kirche-dithmarschen.de. An dieser Gesprächsrunde zum Thema Frieden heute nehmen teil Adriana Stern als Vertreterin des Judentums, Luise Jag-Albers als Vertreterin des Christentums, Tariq Chaudhry für den Islam und Regina Scheidi-Netschert für das Bahá'ítum. Die Reihenfolge der Genannten entspricht in dem Fall dem Alter der Religionen. Wir haben drei verschiedene Aspekte zum Thema Frieden ins Auge gefasst, zu denen Sie nun nach und nach Statements hören und über die wir dann ins Gespräch kommen wollen. Da wir das seit einiger Zeit machen, sind wir ins vertraute Du übergegangen, haben diverse kontroverse Diskussionen überstanden und voneinander gelernt. Unsere erste Frage am heutigen Abend ist die, wie die einzelnen Religionen Frieden aufgrund ihrer heiligen Schriften definieren. Und auch in diesem Fall möchte ich dann bitten, Adriana, dass du als Vertreterin der ältesten Religion des Judentums dazu ein Statement abgibst, bitte.
Sehr gerne. Shalom. An jedem einzelnen Schabbat, und wir haben davon mindestens 54 in jedem Jahr, segnen wir den Wein bzw. Traubensaft und die Chalot, das Schabbatbrot. Es handelt sich dabei um unsere jahrtausendalte Tradition. Mit genau dieser Tradition bringen wir Shalom, Frieden, in jedes einzelne jüdische Haus, an jedem Schabbat wieder neu. Wir begrüßen den Schabbat mit den Worten Shabbat Shalom. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema Frieden. In der Tora, in den 5 Büchern Moschees, kommt das Wort Shalom über 200 Mal vor. Suche Frieden und jage ihm nach, steht da zum Beispiel. Und in den 10 Geboten heißt es, du sollst nicht töten. Die deutsche Dichterin Nelly Sachs beschrieb Shalom als eine Schmetterlingszone der Träume. Rabbiner Tom Kutschera sagt, dass das Wort Shalom in seiner Urbedeutung Vervollständigung bedeutet. Von diesem Substantiv gibt es auch das Verb leshalim, komplettieren, vervollständigen. Es deckt sich also nicht unbedingt mit dem deutschen Wort Friede. Wo Shalom ist, finden sich Sicherheit, Ruhe, Gesundheit und Freude. Im Hebräischen fragen wir, wenn wir wissen wollen, wie es einer Person geht, Mashlomech oder Mashlomcha. Was ist dein Shalom? Wir erkundigen uns nach dem Wohlbefinden der Person, wünschen ihr, was für sie wertvoll ist. Im Judentum gibt es den Begriff Mipnei Dakei Shalom. Dieser Begriff ist in erster Linie ein juristischer Ausdruck und hat seinen Ursprung in der Mishnah. Mipnei Dakei Shalom bedeutet um der Wege des Friedens willen. In diesem Zusammenhang scheint eine Notlüge legitim, wenn Shalom gerettet werden kann, weil Shalom höher als die Wahrheit steht. Um ein Beispiel zu nennen. Wenn Sie eine Einladung guter Freunde zum Essen vergessen haben, erfinden Sie eine Notlüge, um Ihre Freunde nicht vor den Kopf zu stoßen. Wahrscheinlich ist Shalom auch deswegen höher gestellt, weil der Friede im Gegensatz zur Wahrheit nie endgültig gesichert ist. Der Friede dauert immer nur genauso lange, wie es dauert, dass neue Spannungen entstehen. Wir sehen, dass der Friede also labil ist, sowohl im individuellen als auch im kollektiven Bereich. Deswegen kommt das Konzept Shalom nicht nur in erzählenden, sondern auch in Rechtstexten des Judentums vor.
Vielen Dank. Luise, wahrscheinlich gibt es große Ähnlichkeiten zwischen Judentum und Christentum, zumindest im Hinblick auf einen Teil des Schrifttums. Insofern möchte ich dich bitten, hier anzuschließen.
Adriana hat sehr schön gesagt, was die Tora zum Shalom, zum Frieden sagt. Und natürlich ist es auch für mich als Christin ein großer Schatz, darauf zugreifen zu können und zu wissen, dass Shalom, Frieden ein ganzheitlicher Begriff ist und das ganze Wohlergehen des Menschen meint. Und gerade vor einigen Tagen bin ich in Hamburg an einer Kirche vorbeigekommen, die auf einem Plakat suche den Frieden, eben eins dieser Zitate, das Adriana auch gerade gebracht hat, in groß zu lesen hatte. Und im Neuen Testament ist der Frieden natürlich auch von ganz zentraler Bedeutung. Gleich die biblische Geschichte, die den meisten Christinnen und Christen am bekanntesten ist, die Weihnachtsgeschichte, enthält ja diese Engelsbotschaft, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Und so ist es auch in der Osterbotschaft, der erste Gruß des auferstandenen Christus, der sagt, Friede sei mit euch, als er den Seinen dann wieder begegnet. Jesus macht deutlich, dass Frieden zum einen Auftrag ist. Selig sind die Frieden stiften, sagt er, und auf die Bergpredigt werden wir im Verlauf noch kommen. Und dass es zum anderen Verheißung ist. Er sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Es ist also dieses Spannungsverhältnis, dass wir gehalten sind, den Frieden zu fördern, für den Frieden zu sorgen dass wir aber doch auch wissen, es ist etwas, was unsere Möglichkeiten und vielleicht auch diese Welt übersteigt. Und genau diese Verheißung ist es, die mir beim Friedenstiften auch Hoffnung machen kann.
Vielen Dank. Wenn wir bei Nähe sind und bei dem Versuch, Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen, dann fällt auf, dass Islam eine eigene Bedeutung hat, die Tariq uns gleich erklären wird, aber dass ja auch für den Laien Salam sehr dicht an Shalom ist. Und in der Bedeutung glaube ich ähnlich.
Genauso ist es. Danke für die schöne Überleitung. Das ist auch der Punkt, den ich gerade machen wollte. Also das Wort Salam ist quasi das arabische Pendant zum Shalom. Und das ist auch der Namensgeber sozusagen des Namens dieser Religion Islam, der aus den Buchstaben S, L und M abstammt. Die Sprachgelehrten nennen vier eng verwandte Begriffe, die sich von diesem Ursprung ableiten lassen. Salam, Salama, Silm und Salm. Raghib al-Isfahani sagt in seinem Lexikon der koranischen Begriffe, As-Salam und As-Salama bedeuten Freiheit von jeglichem äußeren oder inneren Verderben. Darauf aufbauend erwähnt er, dass es wahren Frieden nur im Paradies gibt, denn nur dort gibt es Ewigkeit ohne Ende, vollkommene Zufriedenheit ohne Not, vollkommene Ehre ohne Demütigung und vollkommene Gesundheit ohne Krankheit. In diesem Zusammenhang wird Gott als As-Salam bezeichnet, weil nur er als vollkommen frei von jeglichen Mängeln oder Fehlern beschrieben wird. Dieses Verständnis von wahrem Frieden als einer Realität, die mit einer verwandelten Welt verbunden ist, wird auch in der jüdischen und christlichen Theologie verstanden. Aber der Prophet weist die Gläubigen schon in diesem Leben an dem Arbeiten an Frieden hin. O ihr Menschen, verbreitet Frieden, gebt den Hungrigen zu essen und betet in der Nacht, wenn die Menschen schlafen, und ihr werdet in Frieden ins Paradies eingehen. Die Annäherung an einen Zustand einer befriedeten Gesellschaft beginnt mit Individuen, die bereit sind, Missstände in der Gesellschaft anzupacken und ihre innere Ruhe zu finden, indem sie sich von Zeit zu Zeit vom Getümmel der Welt zurückziehen.
Der Aspekt des Wohlergehens des Einzelnen in der friedlichen Gesellschaft wird bei euch allen deutlich. In der Realität, ja, haben wir diesen Zustand leider nicht. Vielleicht, weil wir uns nicht genug auf die Kernbotschaften der Texte begrenzen. Regine, bei euch ist der Frieden ein großes Thema auch.
Das stimmt. Wir haben ja von Luise schon gehört auch und auch von den anderen, die Verheißung des Friedens ist uns ja auch gegeben. Dein Reich komme. Also Tariq sagt, Frieden gibt es nur im Paradies. Da müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen, wo dieses Paradies ist, wie man das verstehen kann. Aber wir sehen, dass jetzt eine neue Stufe in der Entwicklung der Menschheit beginnt, wo dieser Friede auf Erden geschaffen wird. Das ist natürlich ein sehr langer Prozess und ich möchte hier auch, weil wir uns auf die Heiligen Schriften beziehen, dass einige Zitate gleich dazu noch bringen, weil alle Lehren des Bahá'í-Glaubens das Thema Weltfrieden in gewisser Weise behandeln und der zentrale Angelpunkt ist dabei die Einheit der Menschheit. Denn das ist die Grundlage, die Wohlfahrt der Menschheit. Ihr Friede und ihre Sicherheit sind unerreichbar, wenn und ehe nicht ihre Einheit fest begründet ist, sagt Bahá'u'lláh. Und diese Einheit bedeutet, dass wir uns als Bürger eines Landes sehen. So sagt er, es rühme sich nicht, wer sein Vaterland liebt, sondern wer die ganze Welt liebt. Die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Und hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt, was den Einzelnen jetzt wieder mehr betrifft. Die Liebe ist der eigentliche Kern des Friedens. Der Friede ist ein Ergebnis der Liebe. Solange es die Liebe nicht gibt, wird kein Friede sein. Aber es gibt auch einen sogenannten Frieden ohne Liebe. Die Liebe, die von Gott kommt, ist die Grundlage. Auf diese Liebe zielt alles menschliche Handeln. Sie ist die Ausstrahlung des Himmels, das Licht des Menschen.
Ja, wie wir den Frieden auf Erden schaffen können, ist eine schwierige Frage. Die Völkerbundsidee ist eine alte. Kant hat sie in der Schrift zum ewigen Frieden 1795 das erste Mal angesprochen. Wir machen seitdem meines Erachtens durchaus Fortschritte, aber sind ja im Moment auch wieder durch die aktuellen Ereignisse und den Überfall auf die Ukraine ganz schrecklich darüber belehrt worden, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist, auch wenn die Verrechtlichung der Welt sozusagen Fortschritte gemacht hat, erhebliche Fortschritte. Trotzdem ist die Frage, wie können wir das erreichen? Und eine zur Schaffung von Frieden zentrale Frage, die sich auch in unseren Vorgesprächen gestellt hat, ist das Verhältnis von Frieden und Gerechtigkeit, beziehungsweise wie die Religionen das sehen oder wie vielleicht auch die Religionen dazu beitragen können. Die nächste Frage wäre also, welche Rolle spielt Gerechtigkeit im Hinblick auf den Frieden? Vielleicht, Regine, möchtest du an dieser Stelle gleich weitermachen?
Ja, da kann ich wieder mit zwei Zitaten direkt aus den Schriften Baha'u'llahs beginnen. Von allem, das meistgeliebte ist mir die Gerechtigkeit. Wende dich nicht ab von ihr, wenn du nach mir verlangst. Und vergiss sie nicht, damit ich dir vertrauen kann. Kein Licht kann sich mit dem der Gerechtigkeit vergleichen. Die Begründung der Ordnung in der Welt und die Ruhe der Völker hängen davon ab. Zu den Grundlagen des Friedens gehören demnach auch noch andere Punkte, die Gleichwertigkeit aller Menschen, gleich welcher Rasse oder Nation. Denn wir sehen immer noch ein großes Ungleichgewicht in dieser Hinsicht. Dazu gehört auch die Beseitigung der Armut und die Beschränkung des Reichtums im Rahmen dieser universellen Einheit der Menschheit. Also diese Aufhebung von diesen Unterschieden und dass sie auch freiwillig kommt aus dem Herzen des Einzelnen und man freiwillig auch teilt und alle als Mitglieder einer Familie ansieht. Und so muss auch eine Weltwirtschaft geschaffen werden, die allen Chancen einräumt. Und das auch auf eine gesetzliche Grundlage gestellt wird. Es müssen also Organisationen geschaffen werden, die für ein gerechtes Miteinander sorgen und nicht der Stärkere alles an sich reißen kann. Ein anderer Aspekt ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Dazu möchte ich zitieren. Sobald die Frauen umfassend und gleichberechtigt die Verhältnisse der Welt mitgestalten, sobald sie zuversichtlich und fähig die Arena des Rechts und der Politik betreten, wird der Krieg aufhören. Das ist ein Zitat Abdu'l-Bahas, der Anfang des 20. Jahrhunderts ausgiebiger ein Reisen in den Westen nach Europa und Amerika gemacht hat und dieses Thema des Friedens bei ganz vielen Gelegenheiten immer wieder angesprochen hat.
Was du jetzt schilderst, ein modernerer Ansatz, will ich jetzt mal sagen, bedingt durch das Alter des Bahaitums im Vergleich zu den anderen Religionen, vergleichsweise politisch, möchte ich sagen. Und du hattest auch die Institutionen angesprochen, die ich ja auch gerade partiell benannt hatte. Sowas wie die Vereinten Nationen ist dann ja sicherlich intendiert. Nur vermutlich mit einer etwas höheren Macht ausgestattet, über die Nationen hinweg, also supranationaler Macht ausgestattet. Und so gesehen habe ich gedacht, nehmen wir das mal an erster Stelle und gucken dann jetzt nochmal, Luise, du hattest angesprochen, dass neben dem urchristlichen Pazifismus sozusagen das Thema Krieg ja aber auch eine Rolle spielt. Und das tut es ja in den Religionen leider des Öfteren. Wir haben Religionskriege immer wieder gehabt. Und vielleicht könntest du an diesem Punkt erstmal sozusagen auf die Realität, wenn es die Realität der Vergangenheit ist, eingehen, als Kontrastprogramm zu dem eben geschilderten Ideal.
Ich würde gerne erstmal noch auf diesen politischen Gedanken und die Verteilungsgerechtigkeit zurückkommen, weil auch mir das auch von meiner Religion her ganz wichtig ist. Adriana wird es gleich bestätigen, dass das Erste Testament, wie wir es nennen, mit den Prophetentexten eins ist, was voller Forderung nach einer gelungenen Verteilungsgerechtigkeit ist. Und die Propheten konnten auch durchaus sehr zornig werden und waren nicht immer salbungsvoll, wenn es darum ging, genau diese Unterschiede von Armut und Reichtum, von Ausbeutung zu kritisieren. Und deswegen, also ist auch das, glaube ich, eine wichtige Linie, dass wir die ziehen, dass es Frieden nur geben kann, wenn Gerechtigkeit besteht. Und ich fand auch sehr eindrucksvoll, wie Regine gerade in dem Beitrag zuvor darauf abgehoben hat, dass es eine Welt braucht und dass Grenzziehungen und alle Nationalismen und Kolonialismus und alles das dem Frieden natürlich im Weg ist. Und da wiederum hat in der Tat meine Religion ja nicht immer eine sehr rühmliche Rolle gespielt, weil Missionsgeschichte ja auch stark mit Kolonialgeschichte und dergleichen verbunden wird. Das befindet sich aber seit längerem auch in einem starken Prozess der Aufarbeitung, genau wie andere Phasen, in denen das Christentum dazu hergehalten hat, Kriege zu legitimieren. Das ist so, Axinia, da hast du recht, dass Anspruch und Wirklichkeit da sehr oft auseinanderklaffen, dass eine Religion wie die meine, die sich dem Frieden verpflichtet fühlt, zugleich in Kriegen zuweilen dazu aufruft oder Waffen zu segnen und mit dem Schlachtruf Gott will es loszuziehen, andere zu vernichten. Das ist natürlich ganz verheerend und das mitzureflektieren, dass wir den Frieden fordern, aber da auch eine Geschichte im Gepäck haben, wo das ganz oft misslungen ist, das ist mir in der Tat wichtig. Und Gerechtigkeit, ja, in diesem Sinne auch denen zuteil werden zu lassen, die unter dem westlich-europäischen Christentum zu leiden hatten. Ein anderer Aspekt wäre, Axinia, was du vorhin die Verrechtlichung der Welt nanntest. Das ist natürlich was von christlichen Denkern, Denkerinnen auch mitgeprägt und gedacht wurde. Der ganze Begriff des gerechten Krieges. Was ist das eigentlich? Es ist ja eigentlich nicht so sehr als dieses gruselige Waffensegnen und mit dem Anspruch von Gerechtigkeit in den Krieg ziehen gemeint, sondern war immer schon eigentlich eher der Versuch, Konflikte einzuhegen und rechtliche Kriterien zu schaffen und zu sagen, Krieg kann überhaupt nur dann legitim sein, wenn. Und das wiederum reicht mir persönlich aber nicht, sondern ich bin sehr froh, dass in der ökumenischen Diskussion dieser Begriff des gerechten Krieges eigentlich abgelegt worden ist zugunsten des gerechten Friedens, der noch viel entwickelt und definiert und bearbeitet werden muss. Und meine Sorge aktuell ist, dass wegen des Angriffs auf die Ukraine die Forderungen ja laut sind, auch christliche Friedensethik neu zu definieren und es dann da eine Rolle rückwärts geben könnte, dass man von diesem gerechten Frieden wieder abweicht hin zu etwas, wo man genauer versucht zu erfassen, welche Kriegseinsätze sind denn doch legitim und was braucht es dafür und so. Das ist meiner Ansicht nach nicht das, was dem Frieden wirklich gut tut. Aber ich lasse mich da auch gerne weiter anregen von euch und euren Beiträgen.
Ja, diese Frage des gerechten Krieges, das ist ja nicht eine ausschließlich religiöse, nicht religiöse Idee, bellum justum, das hat Cicero auch schon definiert oder die alten Römer haben gesagt, es gibt eben diese Form des gerechten Krieges, bei der der Angriff sozusagen angekündigt wird etc. und dass im Rahmen auch eines gerechten Krieges dann zumindest bestimmte Spielregeln eingehalten worden sind. Seit der Aufklärung haben diverse Denker sich mit der Thematik beschäftigt. Aber natürlich geht das nur sozusagen, wenn man auf beides blickt oder Politik und Frieden gehen nicht ohne einander. Und für die Religion ist es natürlich auch ein wichtiges Thema. Und auch das ist ja heutzutage auch immer noch wieder, Tarek, ich spreche dich direkt dann an, ein Thema, wo der Islam ins Spiel kommt und wo häufig diese Friedensbotschaft, die du vorhin genannt hast, nicht immer richtig klar wird, beziehungsweise wo friedfertige Muslime für die nicht so friedfertigen quasi herhalten müssen oder wo man die ganze Religion in Misskredit bringt.
Genau so ist es. Also im Grunde genommen würde ich sagen, ist jeder, egal welcher Ideologie, Religion oder Denkweise anhängt, sobald man an Macht, an Geld und all diese Dinge kommt, wird es zu einer Versuchung. Und ich glaube, dieser Versuchung sind leider in der Geschichte alle Religionen, alle Ideologien irgendwo erlegen. Es gibt wenig Beispiele dafür, dass Menschen tatsächlich an diesen Punkt kamen und tatsächlich dafür sorgten, dass das nicht als Mittel genutzt wird, um seine Interessen oder um seine Gedanken durchzusetzen. Und leider Gottes ist es so, dass für einige mag es eine Farce klingen, ja, dass wenn der Name Islam aus dem Wortstamm Salam stammt und dann im Gegenzug halt unfassbare Konflikte, Kriege, Blutbad erzeugt wird, dann kann ich durchaus verstehen, dass einige Menschen da sich denken, okay, was soll das? Ja? Wie kann das halt zusammenhängen? Aber ich würde einfach daran erinnern, ich will nichts entschuldigen, ja? Aber ich will daran erinnern, dass leider das ein trauriger Teil sozusagen unserer Realität ist. Und das Einzige, was uns hilft, ist nicht darauf zu gucken, wer es ausübt oder welche Menschen welche Ansprüche stellen, um das zu rechtfertigen, was halt nicht zu rechtfertigen ist, sondern dass wir halt hinter diese vorgegebenen Motive schauen und danach schauen, was ist sozusagen das dahinterliegende Interesse. Und so wie Religion und darunter auch der Islam in früheren oder vor allem auch in früheren Jahrhunderten großen Einfluss hatte auf Gesellschaft, auf Politik, auf Wirtschaft und da sozusagen Menschen dieser Versuchung erliegen sind, dass sie nicht sozusagen der Gerechtigkeit den Vortritt lassen konnten, sondern ihre eigenen Interesse, ihre eigenen Motive halt als Möglichkeit gesehen haben, auf diese Weise durchzusetzen, muss halt meines Erachtens klar sozusagen die spirituelle Botschaft der Propheten halt ganz klar getrennt werden von den politischen oder der Art sozusagen, das politisch halt durchzusetzen. Es ist unklar worden, dass wir selbst in dieser Situation, egal ob es ein Freund ist oder ein Nicht-Freund, dass wir danach trachten, stets Gerechtigkeit zu wahren, stets, wenn diese Person, die uns gegenübersteht, egal in welcher Beziehung sie zu uns steht, wenn sie eine ungerechte Tat vollzieht, dass wir sozusagen sie auf diese Ungerechtigkeit hinweisen. Und ich meine, das ist, glaube ich, eine Sache, wenn wir jetzt vielleicht mal vom Historischen wegkommen, glaube ich, auch eine Krankheit unserer Zeit ist, dass die Tatsache, mit wem man sympathisiert, mit wem man nicht sympathisiert, darüber entscheidet, wen man als böse oder nicht böse, welche Dinge man als ungerecht oder gerecht sozusagen bezeichnet. Und ich glaube, das ist so ein Moment, wo wir innegehen können und uns fragen können, inwieweit sind wir in der Wahrung von Gerechtigkeit, die ein Ziel ist, tatsächlich weitergekommen? Also sind wir in der Lage, quasi die Augen zu schließen und zu sagen, okay, uns wird ein Missstand vorgelegt und zu sagen, das ist ein Missstand. Das klingt zwar simpel, ja, aber ist manchmal sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, diese einfachen Botschaften der Religion sind es, glaube ich, die uns das Leben am schwersten machen als Gläubige.
Ja, weil sie uns einzeln auffordern, sozusagen den anderen höher zu achten als uns selbst. Dieses klassische Gebot der Nächstenliebe, was in allen Religionen leider öfters vergessen wird als schönes, obwohl es alle doch in den Vordergrund stellen, zumindest in der Theorie. Das Problem ist der Mensch als solcher dann vielleicht. Wir hatten ja auch über das Menschenbild schon gesprochen. Und da ist vielleicht auch die große Aufgabe der Religion, dass sie auf den Einzelnen einwirkt, damit der dann nachher in größerem Kontext nicht nur Frieden mit seiner Familie, mit seiner Gemeinde in seinem Land hält, sondern auch eben über die Völker hinweg. Und dann, Adriana, bei dir stand dann auch in deinem Statement vorab, das Gebot der Gerechtigkeit gilt für die ganze Menschheit. Vielleicht kannst du nochmal die jüdische Sicht zum Thema Gerechtigkeit darlegen.
Ja, sehr gerne. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu dir, Tarek, weil du gesagt hast, dass das Wort Shalom und Islam, also Salam, und dass es das Gleiche bedeutet, das fand ich gerade ganz wunderbar, weil das ja Friede auch bedeutet. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also ich hatte ja am Anfang sehr viel gesagt zu Shalom und das Shabbat Shalom und was Shalom bedeutet, eben Friede, dass es mehr ist als das, was in Deutschland gemeinhin darunter verstanden wird. Und noch dazu unabdingbar gehört, dass wir Menschen miteinander gerecht umgehen. Das ist überhaupt nicht zu trennen. Ich finde, das habt ihr auch schon sehr, sehr gut dargestellt, dass es einfach zwangsläufig miteinander zusammenhängt. Denn ohne Gerechtigkeit kann es keinen Frieden geben. aus der Heiligkeit Gottes, dessen Wege alle gerecht gleich recht sind, 5. Buch Moschee, 32. Kapitel, Vers 4, ergibt sich für uns Menschen die Pflicht zur Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit jage nach. 5. Buch Moschee, Kapitel 16, Vers 20. Diese Worte haben im Judentum dieselbe grundsätzliche Bedeutung wie das Gebot der Nächstenliebe. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfesten deines Thrones. Psalm 89, Vers 15. Wie im Wesen Gottes Gerechtigkeit und Liebe verbunden sind, sollen sie es auch im Leben des Menschen sein. Recht tun und Recht fordern ist ein Grundsatz jüdischer Lebensanschauung. Das Gebot der Gerechtigkeit gilt in der Tat für die gesamte Menschheit. Die 10 Gebote machen zwischen Juden und Nichtjuden keinen Unterschied.
Es klingt so, als wäre es nicht so schwer, es hinzubekommen mit dem Frieden, wenn sich jeder Einzelne daran hielte. Die Frage ist die des Umgangs miteinander. Und damit sind wir dann beim nächsten großen Komplex. Und das ist ja dann tatsächlich ein vielfältiger, weil wir den Umgang mit den anderen Menschen innerhalb der eigenen Religion haben und dem Umgang mit dem anderen als Gläubigem einer anderen Religion und zu guter Letzt mit Menschen, die keiner Religion angehören. Und mit allen müssen wir uns verständigen. Und dann ist das die Frage, ob der Rechtsrahmen, den wir nun schon ansprachen mehrfach, dann vielleicht der ist, der das alles vereinen kann. Ich möchte dann auf diese Frage, wie ist der Umgang mit dem anderen, etwas näher eingehen. Tarek, vielleicht kannst du da nochmal anfangen, der Umgang mit dem anderen in der eigenen Religion und in den anderen Bereichen.
Ja, das ist in der Tat eine große Herausforderung, der leider manche Muslime in der Geschichte oder auch heute noch nicht wirklich gerecht werden. Deswegen finde ich gut, dass wir das uns nochmal vor Augen halten. Ja, wenn es darum geht, dem Umgang der anderen in der eigenen Religion, dann ist es so, dass im Islam es sein Ziel ist, dass wir versuchen, die Voraussetzung zu schaffen, dass die Verbreitung des Friedens erleichtert wird. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge. Also, so wie Institutionen in einer Gesellschaft es erleichtern sollen, dass Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, wie sagt man, Berechenbarkeit, all diese Dinge entstehen, so sieht unsere Religion ihre Aufgabe darin, das zu ermöglichen. Und unsere persönliche Beziehung zu den muslimischen Mitmenschen soll halt auf prophetischem Befehl so gemacht werden, dass gesagt wird, verbreitet Frieden unter euch allen. Dieser Befehl ist so dringlich, dass der Prophet Mohammed, Friede und Segen sei mit ihm, zu einer unterschiedslosen Umsetzung uns geraten hat. Wie gesagt, das ist eine enorme Herausforderung, aber das ist das, wozu wir angehalten sind. Nun, in Bezug auf anderen Religionen ist es so, dass die wichtigste Grundannahme ist, dass die der religiöse Mensch braucht, ist, um friedlich und wohlwollend gegenüber anderen Religionen zu sein, ist, dass der Anspruch einer anderen Religion auf göttlichen Ursprung nicht aberkannt wird. Auch das klingt sehr banal, aber ist für manche religiöse Menschen nicht so einfach zu akzeptieren. Ja? Und da heißt es im Koran, wahrlich, wir haben dich mit der Wahrheit entsandt als Bringer froher Botschaft und als Warner. Und es gibt kein Volk, bei dem nicht früher schon ein Warner erschienen wäre. Also das ist für uns ein wichtiger Hinweis zu sagen, dass jedes Volk, was es halt auf der Erde gibt, historisch gesehen, immer jemanden hatte, der sozusagen oder unter ihnen hochkam, der sie dazu motivierte, auf dem Weg der Tugend zu gehen. Außerdem ist es wichtig, bei Auftreten von Meinungsverschiedenheiten sich darauf zu verständigen, dass jedem seine Überzeugung gelassen und diese respektiert wird, trotz Meinungsverschiedenheit. Und das ist etwas, was, glaube ich, wir auch in der heutigen Zeit mitnehmen können, denn vielleicht sind wir jetzt in der heutigen Zeit nicht in Konflikt, gerade in der deutschen Gesellschaft, zwischen verschiedenen Religionen, aber wir sind aufgeteilt in verschiedene Überzeugungen, in Menschen, die an die Impfung glauben, andere, die nicht daran glauben, in Menschen, die Wissenschaft für ein wichtiges Gut halten und andere es verachten. Also im Grunde genommen ist das ein Spannungsfeld, was sich in unserer Gesellschaft aufbaut. Das ist wirklich sehr, sehr schwer und da kann ich aus eigener Erfahrung auch sprechen. uns sehr, sehr schwer macht, genau diesen Grundsatz einzuhalten. Also den Menschen, die ihre Überzeugung, egal wie manchmal unerträglich sie auch sein mag, zu einem gewissen Maße, in einem gewissen natürlich rechtlichen Rahmen, halt ertragen zu müssen. Auch wenn es halt schwer fällt, auch wenn es manchmal sogar wehtut und manchmal sogar zu Schäden in der Gesellschaft führt. Das ist nämlich meines Erachtens der Preis, den wir als freiheitsliebende Gesellschaft irgendwo im Vergleich zu autoritären Gesellschaften tragen. Und im letzten Punkt noch mal zu gegenüber Nichtgläubigen, da ist es so, dass auch dort gilt, dass kein Zwang in den Religionen geben darf, also niemand sozusagen dazu gezwungen werden darf, zu glauben. Und auch das ist ein schwerwiegender Punkt. Und es geht nicht nur darum, und das finde ich auch wichtig, nicht nur darum, und das ist etwas, was ich auch im Grundgesetz sehr schön finde, dass es nicht nur darum geht, dass wir jedem seine Religion lassen, sondern dass wir auch jedem die Möglichkeit lassen, seinen Glauben auch so zu interpretieren, wie er es mag. Ja, also natürlich eingeengt in gewissen Leitplanken, aber dennoch darf sozusagen keiner vorgeben, was der Islam ist, keiner darf vorgeben, was das Christentum ist, das Judentum ist, das Bahaitum ist, sondern dass es auch diese Freiheit zur persönlichen Auslegung gibt. Und das ist etwas, was weltweit wirklich nicht selbstverständlich ist. Ja? Und das ist etwas, glaube ich, was wir schätzen und schützen müssen.
Ja, vielen Dank. Luise, du hattest vorhin gesagt, wir haben vom gerechten Krieg eigentlich besser hin zum gerechten Frieden zu kommen. Und wir haben ja Abstufungen sozusagen auf dem Weg vom Krieg zum Frieden über Gewaltanwendung, Gewaltdrohung, eine Form der Koexistenz, dann Abrüstung und Entspannung und schlussendlich Kooperation, Integration hin zu einem stabilen Frieden. Das ist, wenn man das politisch betrachtet, die Abfolge der Dinge. Und vielleicht können wir auf dem Weg zu einem gerechten Frieden dann entsprechend anfangen. Da hätten wir sozusagen mit Tarek erwähnt, wichtige Punkte, die ganz am Anfang stehen müssen. Es darf keinen Zwang geben. Es muss die Anerkennung des anderen geben. Der nächste Schritt wäre dann etwas, was in deinem Statement mir aufgefallen ist, Akzeptanz und voneinander lernen. Das könnte ja ein weiterer Schritt dann sein.
Ja, ganz bestimmt. Ich bin im Moment noch ganz bewegt von dem, Tarek, was du gerade auch über die Problematik von ImpfgegnerInnen und so gesagt hast. Das ist natürlich etwas, was auch meine Kirche stellenweise beinahe zu spalten droht und wo wir es mit dem Satz aus dem Römerbrief, soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Gottes Frieden, teilweise schwer haben. Und das gilt für diesen innerdeutsch-gesellschaftlichen Konflikt natürlich genauso wie für die Konflikte zwischen Ländern, auf die du, Axinia, jetzt eher nochmal zurückkommst. Akzeptanz, voneinander lernen, ja, also schwierig, aber unabdingbar, ganz sicher. Was den Umgang mit anderen Religionen betrifft, würde ich mich dem anschließen, was Tarek sagte, dass es darum geht, den Anspruch der anderen, das Heil zu suchen, den zu würdigen. Und das hat die ökumenische Bewegung, der Ökumenische Rat der Kirchen in den Satz gefasst, wir als Christinnen und Christen kennen keinen anderen Weg zum Heil als Jesus Christus. Zugleich aber können wir dem Heilswirken Gottes keine Grenzen setzen. Also wir haben für uns einen Weg gefunden, den Glauben zu leben, aber Gott selber ist so viel größer, dass es dann natürlich auch andere Wege geben kann und soll. Und das zu würdigen ist, glaube ich, etwas, was an dieser Stelle Akzeptanz und Voneinanderlernen voranbringt. Ich hatte dieses Stichwort Akzeptanz und Voneinanderlernen eigentlich in den Zusammenhang gesetzt, mit Nichtgläubigen umzugehen. Es ist ja für die christliche Kirche in Deutschland eigentlich eine Art Gewohnheit, davon auszugehen, dass die Mehrheit dieser Gesellschaft Teil unserer Kirche ist und dass sich das ändert und deutlich ändert und in manchen Teilen des Landes eben schon längst gar nicht mehr so ist, dass wir da irgendwie die Mehrheit stellen. Das ist was auch mit so Kränkungen und Verlustängsten und so weiter einhergeht. Und da glaube ich, das ist jetzt eher was meine Religion in diesem Land betrifft, aber da sind Akzeptanz und Voneinanderlernen noch ganz neu einzuüben. Es ist aber natürlich eine andere Situation, als beispielsweise Adriana sie vorfindet. Und ja, so müssen wir jetzt jeweils herausfinden, wo dieses Bedürfnis nach Akzeptanz und voneinander lernen anzusiedeln ist und hinführt.
Ja, ich glaube, es ist im Großen wie im Kleinen sozusagen so, dass man bei sich selber anfangen muss und das dann stückweise übertragen muss auf den wachsenden Kreis derer, mit denen man so zu tun hat. Und wenn es in jedem Einzelnen in gewisser Weise verankert ist, den anderen anzuerkennen, zu akzeptieren und die Chance zu sehen, dass ich von ihm oder ihr auch etwas übernehmen kann, dann wäre schon eine Menge getan. Und ein nächster Schritt, Adriana, ist in deinem Konzept angesprochen gewesen, dass es auch um den Schutz der Schwachen und Schutzlosen vor Unrecht geht. Ob man das nun sozusagen auf das einzelne Individuum bezieht oder dann aber auch wieder im Hinblick auf eine Verrechtlichung auf sowas wie Minderheitenschutz überträgt. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle, aber ich glaube, vom Grundprinzip ist der Gedanke überall der gleiche.
Ja, ich glaube, noch ein wichtiger Aspekt, gerade für uns Juden, ist, dass wir ja selber eigentlich immer überall Fremde sind. Also jetzt in Deutschland zu leben, bedeutet ja auch in der Diaspora zu leben und diese Erfahrung, Fremdling zu sein, das kommt ja eben auch schon in der Tora vor. Einen Fremdling sollst du nicht kränken und ihn nicht bedrücken, denn Fremdlinge wart ihr im Lande Ägyptens. Also es gibt eine sehr, sehr lange Geschichte von Fremdsein in einem anderen Land. Wer das Recht eines Fremdlings beugt, hat gleichsam das Recht Gottes gebeugt. Diese Erfahrung, selber fremd zu sein, bedeutet eben auch gleichzeitig ein Verständnis zu haben und gleichzeitig eben den Fremden zu achten. Das sozusagen ist uns quasi in die Wiege gelegt. Die Fremden werden von Gott geliebt und überall hat sie die Tora Israel gleichgestellt. Also das sogar ist so. Es bedeutet, dass wir allen anderen Menschen ein Vorbild sein sollen. Und das ist keinesfalls eine Bevorzugung, sondern eine Erschwernis. Also deswegen gibt es ja auch im Judentum das Missionsverbot geradezu, weil die anderen Menschen es schon, also die Fremden haben es schon leichter als wir im Prinzip. Die Versuchung, Unrecht zu tun, ist besonders groß, wenn ein Mensch in die Gewalt eines anderen gegeben ist. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, über den, ich habe vorhin gedacht, gerade als du auch gesprochen hast, Tarek, dass dieser Aspekt von Macht und Machtmissbrauch eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Und ich glaube, das würde ich auch gerne nochmal mit euch näher untersuchen. Die Tora warnt den Richter vor parteiischem Urteil und verlangt vom Herrn, dass er den Lohn des Arbeiters nicht über Nacht behalte. Die Tora schützt, und das ist der Aspekt, den du genannt hast, Axinia, insbesondere die Schwachen und Schutzlosen vor Unrecht. Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Weise und der Witwe beugt. Das steht in verschiedenen Büchern Moschees.
Wir kommen von diesen von euch genannten Punkten dann vielleicht noch mal etwas konkreter auf Konfliktlösungsstrategien, damit denn der Friede sozusagen erlangt wird, dieses kostbare Gut. Und wenn wir in den politischen Termini bleiben, hätten wir sowas wie, und da kommt dann sicherlich auch wieder die Religion ins Spiel beim Einzelnen, Affektkontrolle sozusagen, soziale Gerechtigkeit innerhalb von Gemeinden, dass man beibringt, schon Kindern in der Familie, aber dann eben auch in den Gemeinden sowas lebt, also etwas wie Konfliktkultur in höherer Ebene, dann demokratische Prinzipien, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Aber wie sehen gezielt Konfliktlösungsstrategien in den einzelnen Religionen aus? Luise, was bietet das Christentum uns da an?
Um noch einmal bei dem Shalom-Salam-Begriff anzuknüpfen und dass das ja in euren Religionen, Adriana und Tarek, auch in der Grußformel schon liegt. Das ist etwas, was wir im Christentum leider vielleicht nicht ganz so pflegen, aber es kommt schon auch vor, nämlich dann, wenn wir Abendmahl feiern, dann ist da dieser Friedensgruß, Friede sei mit dir, der die gemeinsame Mahlsfeier einleitet. Und das ist, finde ich, sehr schön, weil das Abendmahl uns dann auch an einen Tisch holt, wenn eigentlich Konflikte da sind und wenn uns vielleicht gar nicht danach ist, mit eben diesem Nebenmann, dieser Frau da nun gerade das Brot zu teilen, aber Friede sei mit dir. Also das ist, was in der Liturgie angelegt ist, ebenso natürlich in ganz vielen Friedensgebeten und Wünschen. Und was aber auf jeden Fall nochmal der Erwähnung bedarf, ist ja diese von vielen auch als Provokation verstandene Aussage Jesu: Liebt eure Feinde. Nächstenliebe haben wir genannt, aber Feindesliebe, Entfeindung, wirklich so großzügig zu sein, eine Entspannungspolitik so weit zu ziehen, das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Schatz und zugleich Stachel und Schwierigkeit und so weiter. Aber das auf jeden Fall im Kopf zu behalten und mit Fantasie auch zu füllen, darin lagen ganz oft auch Konfliktlösungsansätze. Auch in diversen christlichen Friedensinitiativen, sei es in der Ostermarschbewegung, sei es im Netzwerk Church and Peace. Es gibt viele, die sich von diesem Leitwort "Liebt eure Feinde" so herausfordern lassen, dass daraus auch Konfliktlösungsstrategien erwachsen können.
Ja, vielen Dank. Liebe deine Feinde, beziehungsweise hilf deinem Bruder, ob er ein Unterdrücker ist oder unterdrückt wird, Tarek. Das sagt der Islam.
Das ist ein sehr einfaches, also in Worten einfaches, aber leicht verständlich, aber in der Praxis wieder schwer umsetzbare Anforderung, die uns gestellt worden ist. Denn es gibt ein Zitat, was besagt: Hilf deinem Bruder, ob er ein Unterdrücker ist oder unterdrückt wird. Dann erwiderte jemand: O Gesandter Allahs, also hier ist der Prophet Mohammed mit gemeint, wir helfen den Unterdrückten, aber wie helfen wir einem Unterdrücker? Der Prophet sagte: Indem man seine Hand ergreift. Also das bedeutet für uns, dass wir nicht nur daran gebunden sind, selbst sozusagen keinen Unfrieden in der Welt zu verbreiten und Konflikt zu verbreiten, sondern dass wir auch aufgerufen sind, die Hand des Ungerechten, dieses Unterdrückers, auch in gewisser Weise aufzuhalten, wenn es halt nur notwendig ist. Und das ist etwas, was sehr leicht missbraucht werden kann, auch missbraucht wurde, auch bis heute noch missbraucht wird. Aber es kommen Momente, in denen es einfach nicht sich schickt, dabei zuzusehen, wie jemand halt von einem Unterdrücker unterdrückt wird. Und so muss man sozusagen nicht nur dem Unterdrückten helfen, sondern man muss halt auch auf den Unterdrücker einwirken. Wie dieses Einwirken aussieht, ja, das ist natürlich wieder eine Sache, da gibt es jetzt keine konkrete Anweisung. Und das ist ja das, was religiöse Texte meines Erachtens auch so stark macht, dass sie nicht immer absolut konkret sind, sondern die sozusagen für uns, die handelnde Person an der Stelle, halt die Möglichkeit lassen, unsere Weisheit, die wir denken auch von Gott gegeben ist, der Verstand, der uns gegeben ist, uns danach dann halt auch im Gebet leiten zu lassen. Und an der Stelle glaube ich, einfach nur passiv dazustehen und nur zu beten in dem Sinne, ist etwas, was einen gläubigen Muslim nicht schickt, sondern er muss in verschiedenen Weisen einwirken. Und ich meine, wir haben im 21. Jahrhundert viele Wege gefunden, auch nicht militärische Wege des Einwirkens zu finden. Und ich glaube, es gilt, die halt zu evaluieren, anzuwenden, trotz der Tatsache, dass es natürlich immer die einfachen Rufe nach Waffen und noch mehr Konflikt gibt.
Regine, das ist der Punkt, wo du nochmal deine Religion vielleicht hier vorstellen solltest, weil das ja das einzige Mittel ist sozusagen, was dann vielleicht hilft oder helfen kann, den Waffeneinsatz zu verhindern. Und die Ideen sind ja in der Welt. Ich denke, für viele Menschen vielleicht in höherem Maße politisch bewusst als in religiöser Hinsicht sozusagen präsent, zum Beispiel mit der Forderung nach einem Weltschiedsgerichtshof. Wir haben ja einen internationalen Strafgerichtshof, immerhin schon. Es erkennen ihn halt leider noch nicht alle Länder an. Aber die Ideen sind da und müssten halt nur noch weiterhin umgesetzt werden.
Genau, die Ideen sind da und es ist aber wichtig, dass das Ganze, dass diese Ideen verwirklicht werden können, auf eine geistige Grundlage gestellt werden, die dann auch die Kraft zum Handeln geben. Und deshalb möchte ich nochmal zu dem Vorhergesagten auch nochmal mit einem Zitat antworten. O ihr Geliebten des Herrn, in dieser heiligen Sendung ist keinerlei Streit und Zank gestattet. Jeder Angreifer beraubt sich der Gnade Gottes. Jeder hat die Pflicht, allen Völkern und Geschlechtern der Welt, ob Freunde oder Fremde, ein Höchstmaß an Liebe, redlichem Verhalten, Offenheit und aufrichtigem Wohlwollen entgegenzubringen. Verkehrt darum, o meine lieben Freunde, mit allen Völkern, Geschlechtern und Religionen der Welt in höchster Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Treue, Güte, voll Wohlwollen und Freundlichkeit. Und ich denke, das ist diese Grundlage, auf der wir dann weiter aufbauen, eben diese konkreten Forderungen, die von Baha'u'llah eben festgelegt wurden, in geistiger Hinsicht von Abdu'l-Bahá weiter ausgeführt wurden, dass eben eine Weltversammlung geschaffen wird, ein Weltstaatenbund und sogar auch eine Macht, die, wenn ein Aggressor aufsteht, alle vereint gegen ihn, ihn an der Hand nehmen und ihn zurückhalten von diesem Tun. Aber das geht natürlich nur, wenn es wirklich eine Einheit erstmal besteht und keine Parteien und Fronten und Blöcke, sondern dass dann alle diesen Aggressor aufhalten müssen. Aber alle Möglichkeiten vorher sind, dass Konflikte unter Nationen vor ein Gericht getragen werden, dass sie da austragen können, um Gerechtigkeit herzustellen. Darüber hatten wir ja auch gesprochen. Auch eine internationale Hilfssprache würde sehr zur gegenseitigen Verständigung beitragen.
Du hast dann die Institutionen sozusagen geschildert oder den Rahmen. Und Adriana, du bist noch ein bisschen konkreter mit deinen Vorschlägen geworden im Handout sozusagen, was dann die Umsetzung der Lösung oder der Aufarbeitung des Konfliktes angeht sozusagen. Der institutionelle Background sozusagen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann, was muss passieren, damit Friede dann möglich ist für auch die Seite, die Unrecht erlitten hat.
Ja, genau, das ist so dieses Prinzip, ich sag jetzt mal, der Opferentschädigung. Und was da ganz, ganz spannend und ganz wichtig dazu zu sagen ist, dass in diesem Kontext von Auge um Auge, Zahn um Zahn, der sehr oft missverstanden wird, da geht es ja darum, dass jemand geschädigt und gestohlen wurde und dass nicht nur das Diebesgut zurückerhalten wird oder das Hospital bezahlt wird, wenn derjenige verletzt wurde, sondern dass man 20% sozusagen noch obendrauf gibt, dass der den Schaden zugefügt hat, viel mehr tun muss, als nur diesen Schaden zu beheben, sondern er muss noch etwas obendrauf legen. Es geht darum, dass der andere mir wirklich auch dann verzeihen kann und mir vergeben kann. Im Judentum gibt es kein persönliches Beichtkonzept. Das ist also anders als im Christentum. Und ich weiß leider nicht, wie es im Islam ist, sondern wir selber müssen sozusagen dafür sorgen. Und das sieht so aus, dass an Yom Kippur, dass wir alle gemeinsam in der Synagoge sind und wir bitten um Vergebung für alle Sünden, die passiert sind. Also niemand wird nach vorne gestellt, so du hast jetzt gestohlen und dafür musst du um Vergebung bitten, sondern wir alle machen das gemeinsam für alle. Und das finde ich ein sehr, sehr, sehr gutes Konzept.
Ja, wenn ich mir das so anhöre, die Konzepte in den Religionen stellen eigentlich alle das Gleiche in den Mittelpunkt. Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit auf Basis von Selbstlosigkeit und Akzeptanz des anderen sind für einen friedlichen Austausch. Und trotzdem geht es immer wieder schief. Wir haben den Rechtsrahmen angesprochen. Wir können hier in unserem Staat dankbar dafür sein, dass unsere Verfassung uns den rechtlichen Rahmen, die Menschenrechte garantiert. Das ist leider nicht überall der Fall. Ich danke den Referenten für die Darstellung ihrer Religion. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dass es anderenorts auch wieder besser wird mit der Lage, dass sich die rechtliche Lage für andere Menschen auch verbessert. Und das Gebet, das die Referenten gleich im Anschluss noch sprechen werden. Ein jeder ein Stückchen aus seinem Gebet, seiner oder ihrer Religion, wird das sicherlich zum Ausdruck bringen. Das soll aber der Abschluss unserer Veranstaltung sein. Ich danke euch ganz herzlich nochmal denen, die den Dialog an sich ermöglichen. Und ich möchte auf die nächste Veranstaltung hinweisen. Am 22.09. des Jahres, voraussichtlich im Bürgerhaus, voraussichtlich und hoffentlich zu einem fröhlichen Thema, weil wir dann vielleicht einen Fortschritt gemacht haben und Frieden wieder in greifbare Nähe gerückt ist. Ansonsten wünsche ich allen einen schönen Abend und überlasse dann euch das letzte Wort. Ich glaube, Regine, bei dir ist der Beginn.
O du gütiger Herr, vereinige alle. Gib, dass die Religionen in Einklang kommen und einige die Völker, auf dass sie einander ansehen wie eine Familie und die ganze Erde wie ein Heim. O Gott, erhebe das Banner der Einheit der Menschheit. O Gott, errichte den größten Frieden.
Gewähre uns das Leben des wahren Friedens und führe uns in die Wohnstätte des Friedens. O glorreicher und freigebiger, du bist gesegnet und erhaben.
Möge es dein Wille sein, ewiger unser Gott und Gott unserer Väter und Mütter, dass du Kriege und Blutvergießen von der Welt nimmst und großen, wunderbaren Frieden über die Welt bringst.
Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen.
Sie hörten den interreligiösen Dialog zum Thema Frieden im Miteinander. Der interreligiöse Dialog. Vier Glaubensgemeinschaften an einem Tisch.